Deutschlandfunk.
Anfang März taucht plötzlich ein Buckelwal in der Ostsee auf. Er strandet vor Timmendorfer Strand, kommt wieder frei, strandet wieder. Seit gut 10 Tagen ist er nun im flachen Gewässer vor der Insel Pöhl in Mecklenburg-Vorpommern. Doch wusstet ihr auch, dass man ihn absichtlich sterben lässt?
SPD, Backhaus, komplett versagt, er will den Wal tot sehen.
Dass der mecklenburgische Umweltminister Backhaus, dass die Regierung dahinter steckt.
Wir haben keine Angst mehr, ja, vor der Regierung und vor diesem Geld.
Dass sie mit dem Wal viel Geld machen wollen.
Es bringt Geld und wir reden nicht von 10.000 Euro oder 20.000 Euro, das sind Millionen Euro.
Der Kipppunkt war aus meiner Sicht, der Minister hat gesagt, wir werden den Wal dort sterben lassen. Die Fachleute haben das auch gesagt. Und dann hat sich eine Bubble im Prinzip gebildet. Und dann kippte das Ganze irgendwann von Social Media in die Realität.
Wie konnte aus einem gestrandeten Wal in der Ostsee plötzlich eine Verschwörung werden?
Ja, also dieses Phänomen, in dem man sich dann etwas so zurechtkonstruiert, können wir das schaffen, was große Institute nicht schaffen. Damit kann man ja auch so eine Art Ohnmachtserfahrung überwinden.
Das schauen wir uns heute an. Social Media dreht komplett durch wegen dem Wal. Es gibt sogar KI-Songs über ihn.
Er hat sich das nicht ausgesucht, nicht das Alleinsein.
Und wenn Timmy aka Hope mich bald abkratzt oder in den Atlantik zurückgebracht wird, dann werde ich das übernehmen, weil es reicht. Es langt, ihr dreht alle ab wegen einem Wal.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Heute nochmal mit mir, Marcel, und ich glaube, ich muss nicht viel über den Wal erklären. Manche nennen ihn Timmy, andere Hope. Anyway, er steckt immer noch fest. Die große Frage ist, kann er noch gerettet werden? Oder wird er hier sterben?
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Also die aktuelle Lage ist schon, dass er nach wie vor irgendwie gerettet werden soll. Und es gibt immer wieder neue Pläne und jetzt kommt das Team von Free Willy noch dazu. Und irgendwie wollen sie ihn da wegkriegen und irgendwie kommt er immer wieder.
Das ist Marek Walde. Als Reporter für den NDR ist er jetzt seit so 4 Wochen viel bei dem Wal vor Ort. Und was da los war, hat sich in der Zeit extrem gewandelt.
Es war ein totales Medienspektakel. Ich glaube, das muss man so sagen. Am Anfang war es schon so, dass irgendwie ja alle gesagt haben, wir wollen und müssen den Wal retten. Und nahm das Ganze so einen gewissen Verlauf. Am 1. April hieß es dann, wissenschaftlich gesehen, wahrscheinlich wird dieses Tier nicht mehr zu retten sein, wird wahrscheinlich hier sterben. Die Versuche der Rettung wurden dann erstmal eingestellt und dann wurde es ein bisschen, sagen wir mal, interessant an der Stelle, weil einige Leute eben gesagt haben, nein, dieses Tier muss unbedingt gerettet werden, es ist ein Symbol, sind dafür auf die Straße gegangen, haben protestiert und haben dann letztendlich auch mit Druck ausgeübt auf die Regierung, auf den Minister Backhaus, der sozusagen am Ende diesem neuen Rettungsversuch stattgegeben hat. Und das war so der Zeitpunkt, wo es auch berichterstattungsmäßig nochmal total abgegangen ist, weil plötzlich die gesamte auch internationale Presse dort gewesen ist. Also ich hätte nie im Leben erwartet, dass das solche Ausmaße annimmt. Und am Ende gab es ja immer eigentlich dasselbe Ergebnis, nämlich der Wal lag entweder noch da, wo er am Vortag lag, oder lag 500 Meter weiter.
Gab es da irgendwie so einen Kipppunkt oder ist das so der Kipppunkt?
Der Kipppunkt war aus meiner Sicht vor jetzt gut 2 Wochen. Also der Minister hat gesagt, wir werden den Wal dort sterben lassen. Die Fachleute haben das auch gesagt. Und dann hat sich auf Social Media eine Bubble im Prinzip gebildet, die sich auch gegenseitig durchaus angefeuert haben. Und dann kippte das Ganze irgendwann von Social Media in die Realität. Und wir haben dann gesehen, dass Menschen extra nach Wismar, nach Pöhl gereist sind, die dort demonstriert haben, sich gegenseitig angestachelt haben. Also aus meiner persönlichen Perspektive, sagen wir mal, verrückten Aktionen. Also eine Frau, die von einer Fähre gesprungen ist im Neoprenanzug, um zum Wal zu schwimmen, um mit ihm zu reden. Menschen, die durch Zäune gebrochen sind, durch Polizeisperren, ebenso, um nah beim Wal zu sein. Und das war ein Moment, wo einfach auch eine wahnsinnig aggressive Stimmung eben da war. Wahnsinnig aggressiv gegen die da oben, gegen die Politik, gegen die Fachleute, die ja nichts tun würden, obwohl man ja sehen könne, der Wal atmet dort ja noch.
Wie präsent sind so diese Akteure? Ich weiß nicht, ob man sagen Rechte kann oder ob man die überhaupt in irgendeine Richtung einordnen kann. Esoterik, Verschwörungserzählung, auch da gerade vor Ort so, rund um auch diese potenzielle Rettungsaktionen?
Also da kommen unterschiedliche Gruppen zusammen. Wir haben auf jeden Fall diese esoterisch angehauchte Ecke, die dort unterwegs ist. Wir haben auch Menschen, die einfach interessiert sind. Also ich habe zum Beispiel vergangenes Wochenende mit einem Herrn gesprochen, der kam aus Mannheim hochgefahren. Der stand im Hafen von Kirchdorf mit einem Fischbrötchen und hat mir erzählt, er ist wegen der Walrettung hier. Und dann gibt es durchaus auch rechtere Akteure, die dort eben auftauchen. Wir haben einen relativ prominent wahrgenommen, da gibt es auch NDR-Recherchen an der Stelle dazu. Danny First Class nennt er sich auf TikTok. Danny Hilse heißt er im echten Leben. Der ist erst als einer der Organisatoren dieser Demos aufgetreten. Demos, auf denen eben auch Slogans skandiert wurden, sinngemäß rettet den Wal gegen die Regierung. Das war das, was dort laut skandiert wurde. Und ist dann in dieses neu entstandene Rettungsteam gewechselt. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil er eben auch früher bei den Hells Angels eine Rolle gespielt hat, Verbindungen in die rechte Szene hat. NDR-Anfragen zu dem Thema hat er bislang leider unbeantwortet gelassen. Also da scheint, sagen wir mal, begrenztes Interesse auch zu bestehen, mit uns zu sprechen.
Was mir jetzt bei der Recherche dann auch aufgefallen ist, was so schwierig ist, dann manchmal so Sachen auseinanderzuhalten. Okay, hat er jetzt ein Netz im Mund? Wurde das rausgeholt? Was ist mit irgendwie diesen Museen, die ihn erforschen wollen? Also es gibt ganz viele Dinge irgendwie, wo man dann gucken muss, okay, was stimmt denn gerade und was ist irgendwie übertrieben? Ist das dir ähnlich gegangen?
Ja, es gibt auch wahnsinnig viele Verschwörungsmythen, die da kursieren, wo man echt aufpassen muss, was ist eigentlich wirklich eine bestätigte Information. Es war auch schwer, an aktuelle Informationen vor Ort ranzukommen, weil diese private Rettungsinitiative da sehr dicht gemacht hat. Aber es kursierten ja wirklich auch die dollsten Sachen. Also der Wal ist nachts angebunden, er soll vergiftet werden, die Giftcontainer würden da schon stehen. Und in Wirklichkeit waren das Fässer vom Landwirt, der da nebenan wohnt, der da Wasser drin gelagert hat. Und das sind einfach alte Tonnen, wo noch so Giftaufkleber drauf waren. Also da ist ganz viel entstanden. Und es gab auch immer wieder verschiedenste Gerüchte, die vor Ort kursiert sind, die dann ganz schnell hochgegangen sind. Und es hieß, ah, jetzt gleich passiert das, jetzt gleich passiert das. Und da muss man wirklich aufpassen, weil natürlich verschiedenste Medien auch mit Live-Tickern sofort vor Ort sind, wir als NDR ja auch. Aber dann zu gucken, okay, ist das jetzt tatsächlich eine gesicherte Information oder nicht, das war herausfordernd.
Ja, also dieses Phänomen, dass man sich da als Expertin, Experte ausspielt, das sehen wir immer wieder. Also einmal ist das vielleicht auch so eine Art IKEA-Effekt, etwas, was ich mir selbst zusammen recherchiert habe. Das scheint viel mehr wert zu sein als etwas, was ich beispielsweise in einem Lehrbuch lese. Hinzu kommt, dass man vielleicht versucht, unangenehme Wahrheiten auszublenden, indem man sich dann etwas so zurechtkonstruiert nach dem Motto, mit einer Truppe Überzeugten können wir das schaffen, was die Forschung, das große Institute nicht schaffen. Ja, damit kann man ja auch so eine Art Ohnmachtserfahrung überwinden.
Katharina Nockhuhn hat sich für uns die Stories rund um den Wal angeguckt. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat schon mehrere Bücher über Verschwörungserzählungen geschrieben. Und bei dem Fall jetzt erkennt sie die gleichen Muster wie sonst.
Ja, wir haben in der verschwörungsideologischen Szene eine sehr starke Remix-Kultur. Das heißt, es gibt immer wieder Elemente von Geschichten, die dann an neue Themen angeknüpft werden. Also ein zentrales Narrativ ist ja beispielsweise, dass Verschwörungsideologen behaupten, du kannst eigentlich niemandem vertrauen. So Medien, Politik, Wissenschaft, die hängen alle unter einer Decke, die wollen uns alle was Böses und wir sind so die Gruppe, die dich davor rettet. Das heißt, auch wenn die einzelnen Geschichten, worum es jetzt eigentlich geht, ob es jetzt um Wahl oder Corona geht, austauschbar sind. Die Feindbilder bleiben immer gleich und deshalb ist es auch einfach, seine Community dann von Thema zu ziehen und gleichzeitig von neuen Themen immer wieder zu profitieren, weil ja auch Social-Media-Algorithmen dann dafür sorgen, dass Leute, die sich für den Wahl interessieren, dann plötzlich verschwörungsideologischen Content in die Timeline bespült bekommen.
Das heißt quasi, die Schuldigen bleiben eigentlich immer irgendwie die gleichen und nur das, was sie machen, ändert sich so ein bisschen in der Erzählung.
Das Interessante ist tatsächlich, dass die Schuldigen in dieser Geschichte oftmals gleich bleiben. Also die da oben, die Medien, die Wissenschaft und so weiter und so fort. Und das Narrativ, das da drüber steht, ist halt eigentlich immer, du kannst niemandem trauen, außer diesem einen Social-Media-Account und dieser Gruppe von Erleuchteten, die jetzt so in Anführungsstrichen gegen die Mainstream-Lüge so losziehen. Und das hat einen ganz interessanten psychologischen Effekt. Das gibt nämlich den Anhängern, der Anhängerschaft das Gefühl, man ist was Besonderes. Ja, also man hat etwas herausgefunden, das alle anderen versuchen auszublenden. Und damit geht auch eine Aufwertung einher. Und das sieht man auch sehr stark bei einigen ja, YouTube-Videos oder Social-Media-Videos von Leuten, die da tatsächlich hinfahren. Die sehen sich auf so eine Art Heldenreise. Ja, und das führt natürlich auch dazu, dass sie sehr viel positives Feedback von ihrer Community bekommen. Man bekommt Likes, man bekommt auch eine größere Followerschaft. Und da besteht natürlich die große Gefahr, dass bei einigen Akteuren es dann irgendwann auch egal ist, was dem Wahl eigentlich gut tut oder nicht, weil man irgendwo ja auch tatsächlich süchtig nach dieser Form Aufmerksamkeit werden kann.
Kann das auch gefährlich werden, wenn man gerade jetzt hier dann ja auch einfach der Wissenschaft da gar keinen Glauben mehr schenkt?
In der Szene werden ja beispielsweise auch Geschichten verbreitet nach dem Motto, ja, die Wissenschaft, die will den Wal absichtlich sterben lassen, um irgendwelche Experimente, brutale Experimente mit dem Wal zu machen. Oder aber der wurde absichtlich in eine Sandbank gelenkt, weil man irgendwas mit seinen Überresten machen möchte. Und das schürt natürlich auch unglaubliche Wut und auch Hass gegen Forschende. Wir wissen, dass einige Menschen aus der Wissenschaft, die sich öffentlich zum Thema geäußert haben, auch massiv angegangen wurden. Sind. Und das ist eine sehr traurige Entwicklung, die wir ja auch schon zu Corona-Zeiten gesehen haben, die langfristig dazu führen kann, dass Forschende selbst bei vermeintlich unpolitischen oder harmlosen Themen sich irgendwann nicht mehr trauen, ihre Expertise mit der Öffentlichkeit zu teilen, weil sie dann ja ins Fadenkreuz von solchen radikalen Gruppen gelangen können.
Wir haben darüber auch gesprochen, dass eben auch der Minister Backhaus dann jetzt diese privaten Rettungsaktionen ja fast als Reaktion darauf dann zugelassen hat, um dem Ganzen quasi irgendwie vorwegzukommen. Ist das irgendwie auch dann gefährlich, so wenn die Politik da wirklich auch ernsthaft drauf reagiert?
Es ist natürlich ein Problem, wenn solche Gruppen aufgewertet werden, indem sie sozusagen ja die Erlaubnis bekommen, Dinge zu tun, die einfach ja von der Fachcommunity als entweder sinnfrei oder vielleicht auch schädlich gesehen werden, weil das natürlich auch einen Präzedenzfall setzen kann, ja, dass bei einer anderen Debatte, die vielleicht auch zu einem ganz anderen Thema sein kann, man weiß, man muss einfach nur genug Druck ausüben, dazu reicht vielleicht auch eine kleine, aber sehr überzeugte Gruppe, die beispielsweise massenhaft E-Mails schreibt, massenhaft Leserbriefe schreibt, vielleicht auch Drohungen schickt und dann knickt die Politik irgendwann ein, dann knicken Behörden ein. Ja, das ist natürlich auch der Versuch einer Diskursverschiebung, um auch Leuten eine große Bühne zu geben, die aus der Fachexpertise heraus diese große Bühne niemals bekommen würden.
Mir ist das auch aufgefallen jetzt und ich spreche mit dir dann ganz offen drüber, weil ich mich auch so gefragt habe, es gibt ja bei ganz vielen dieser Stories, die da so aufgeblasen werden, so einen wahren Kern. Ne? Also es wurde ja schon drüber gesprochen, ne, dass der Wal im Todesfall vom Meeresmuseum da in Stralsund untersucht werden soll. Da gibt es diese Pressemitteilung. Das Skelett soll nach Rostock in die andere Forschung gehen. Es gibt eine Spezialfirma, die würde da am Ende den Kadaver entsorgen und daraus zum Beispiel Bioöle machen. Das stimmt, das sind so Pläne, die es gibt, wenn er sterben sollte. Ist das schon problematisch, quasi das dann ernsthaft bis in den Kern zu diskutieren? Und gibt man dem damit so eine Bühne? Legitimiert man damit auch was?
Naja, ich persönlich würde mir sehr wünschen, dass der Wal untersucht wird, wenn er es nicht schaffen sollte, um beispielsweise zu schauen, woran liegt es denn, dass er sich verirrt hat? Woran liegt es denn, dass er so schwach ist? Hat er vielleicht ein Netz verschluckt und so weiter und so fort? Das sind alles Dinge, die helfen können, für zukünftige Fälle vielleicht auch ja auf politische Maßnahmen durchzusetzen, die dazu führen, dass der Wahlschutz gestärkt wird. Ja, innerhalb der verschwörungsideologischen Szene werden oft so einzelne Aspekte von tatsächlich wahren Geschichten rausgepickt, aber massiv verändert und verfremdet, so dass irgendwann nichts Wahres mehr davon bleibt. Da würde ich jedem empfehlen, immer ganz genau bei solchen Geschichten hinzuschauen und sich bewusst zu machen, das ist tatsächlich eine Strategie und da lohnt es sich auch mal gezielt nach Faktenchecks zum Thema zu suchen und sich vielleicht auch mal ja unemotionale sachliche Texte von Forscherinnen und Forschern oder Interviews mit ihnen anzuschauen, die beispielsweise genau erklären, warum beispielsweise bestimmte Maßnahmen sinnvoll sind und auch im Sinne des Tierwohls.
Es gibt also offenbar ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen diese, ich sag mal, übertriebenen Geschichten rund um den Wal glauben, wahrhaben wollen oder sogar verbreiten. Reporter Marek hat dabei das Gefühl, viele, die da so invested sind, denen geht das schon auch um die Tierliebe zu dem Wal.
Die gibt es definitiv. Also den Eindruck habe ich. Ich glaube, bei den Menschen, die dort eben von Zaun sind,
die hoffen wirklich auch das Beste für das Tier. Aber ich habe schon den Eindruck gewonnen, da möchte ich jetzt keinen der Charaktere namentlich rauspicken, dass Menschen auch dabei sind, denen es durchaus darum geht, sich selbst in Szene zu setzen, auch Reichweiten über das Thema Wahl zu generieren und damit natürlich auch ihre eigene Präsenz zu stärken, zu vergrößern. Und das wiederum zahlt natürlich dann auch auf deren eigene Themen dann ein.
Du berichtest jetzt seit einem guten Monat über diesen Wahl. Er bestimmt auch dein Leben. Was nimmst du draus mit? Wie findest du irgendwie jetzt deinen Frieden mit ihm?
Ich hoffe das Beste für den Wahl. Ich glaube persönlich nicht, dass es gelingen wird. Selbst wenn man ihn dort aus der Bucht rausbekommt, sagen die Fachleute eben, diese Überlebenschancen für das Tier sind aus den unterschiedlichsten Gründen sehr gering. Ich muss sagen, 4 Wochen, das war einfach wahnsinnig intensiv. Es hat sich zwischendurch wie ein Fiebertraum angefühlt. Ich hoffe, dass ich aus der Filterblase Wahl demnächst mal wieder rauskomme.
Das war Unboxing News für heute. An der Folge haben Ingo Rockenberg, Jens Többen, Nene Sunny, Sandra Döter, Norman Wollmacher und Marcel Bohn gearbeitet. Stargast war Timmy oder Haub und wir wünschen ihm wirklich nur das Beste. Die nächste Folge von uns gibt es dann am Montag. Ihr habt so lang ein schönes Wochenende.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.